Wir haben uns noch gar nicht unterhalten über die verschiedenen, über die Stricharten. Zum Beispiel habe ich neulich in der 7. Symphonie, der Schubert-Symphonie. In der Schubert-Symphonie, diese Aufstriche beobachtet, wer hat diese Aufstriche eingezeichnet?
Welche Aufstriche?
Im dritten Satz, so wie ich mir. Zweiten Satz war es.
An welcher Stelle meinen Sie? Ich meine,
die
Abstriche.
Ja, zum Beispiel die Abstriche. Satz. Wir können auch bei den Abstrichen im letzten Satz bleiben. Ja. Sind die original, sind die in Ihrer Interpretation erstmalig, sind die überall?
Nein, original sind vier Sforzatos. Und es ist die ganze Idee, die ganze Struktur dieses Themas, nicht wahr?
Ich möchte nur darauf zu sprechen kommen, um Ihnen Gelegenheit zu geben, den Studierenden zu erklären, wie wichtig diese Dinge sind und wie genau sie beherrscht werden müssen, wenn einer zum Beispiel den Beruf eines Dirigenten ergreifen will.
Ja, das ist, wie soll ich sagen, der Charakter des Stücks oder des Themas, der Erfindung, der bestimmt die Deklamation bis in die kleinsten Einzelheiten. Es gibt nun Partien, besonders bei Straußschen Orchesterstil, wo es ganz gleichgültig ist, ob die Geigen durcheinander spielen oder nicht. Kann man sagen, also es gibt von hier bis dahin, da können sie spielen, der eine hat einen langen Bogen, nicht wahr? Eine wechselt öfter, der andere. Es gibt auch manche Sachen, wo es direkt eine Wirkung ist, wo man ihnen sagen kann, um einen großen, schwingenden Streicherklang zu erzielen, sie sollen durcheinander, so am Schluss von dem Händel-Konzert, was ich neulich aufhörte zum Beispiel. So. Aber im Allgemeinen, sobald es sich um irgendwie etwas Akzentuiertes handelt, müssen die Geigenbogen, also die Bogenstriche, da nun leider Gottes die Geigen dran gebunden sind, auch die Celli und so weiter, also mit dem Bogen zu wechseln, müssen bis ins Einzelne, das ganze Streichorchester bezeichnet sein.
Und,
ganz genau.
Wie machen Sie das praktisch?
Sie werden das sehen. Ich meine, bei so einer Aufführung, wenn Sie Schubert oder Beethoven, wenn Sie gesehen, die streichen alle dieselben Striche. Und das alles vorher ganz genau überlegen. Und das spielt sehr oft eine sehr entscheidende Rolle, ob man da mit Aufstrich anfängt oder mit Abstrich oder in der Mitte des Bogens oder an der Spitze oder was. Alles.
Wenn Sie Gastkonzerte geben, nehmen Sie Ihre Materialien selbst mit, alle?
Ja, solange ich sie gehabt habe. Jetzt sind sie mir durch die Bomben, sind sie mir alle kaputt gegangen. Jetzt muss ich es mir neu machen.
Das praktisch mit den...
Ja, das nimmt sehr viel Zeit. Wenn man, gerade bei klassischen Sachen, nimmt sehr viel Zeit. Also Brahms' Symphonien zum Beispiel. Brahms hat Brahms war auch ein sehr, sehr konsequenter, kluger Kopf, so ein sehr überlegter Kopf. Der hat sehr wenig im Verhältnis zu Wagner, sehr wenig Vorzeichen gemacht. Also es ist mit dem Piano, er hat mehr durch Aussparungen gewirkt als durch das, was er sich... sein Nachfolger und Schüler, wenn man bis zu gewissen Grad sagen kann, Reger, der war umgekehrt. Der hat eine ungeheure Überfülle von Vortragszeichen gehabt. Bei Reger, wenn man da sieht, es ist auf einer Seite, sind mehr Vortragszeichen als in einer ganzen Symphonie von Brahms.
Maler.
Ja, bei Maler ist es noch wieder eine andere Sache. Bei dem war das war ein Praktiker, ein Orchesterpraktiker. Maler ist der Erste, der angefangen hat, die Klänge so vorzuzeichnen, wie sie eigentlich kommen müssen. Ich war also, wenn man ein Tutti hat und steht überall Fortissimo und die spielen alle Fortissimo, dann ist fürchterlich. Dann hören sie nur Posaunen und Trompeten. Ich meine, wenn sie so ein großes... Der Maler hat angefangen zu sagen, oh ja, das geht nicht, ich schreibe dann bei den Trompeten nur Forte oder nur Mezzoforte und bei den Kleinetten, die herauskommen sollen, schreibe ich Fortissimo oder das schreibe ich... So sieht eine malische Partitur aus. Und das führt mich, wenn ich da noch etwas sagen darf, auf die Frage der, eine auch eine Zeit lang sehr aktuell gewesene Frage der Urfassung der Bruckner-Symphonie. diese Urfassung der Bruckner-Symphonien bestand darin, hauptsächlich gegenüber der Unterschied dieser Urfassung, gegenüber den späteren, abgesehen von gewissen Tempobezeichnungen, die vielleicht zu weit gegangen sind, und hauptsächlich darin, dass das, was jetzt Mahler, was ich gerade erwähnte, das Mahler getan hat, was also der Kapellmeister zu tun hat, das heißt, die Klänge ihrer relativen Wirklichkeit anzupassen, das haben die Bearbeiter getan. Das hat der Schalk und der Löwe gemacht. Und die haben dadurch eigentlich nichts gemacht als eine praktisch verwendbare Ausgabe der Urfassung, der sogenannten Urfassung.
Und Striche.
Wie?
Und Striche.
Und einige Striche. Ja, die Striche, die sind zum Teil zu weitgehend gewesen. Es sind auch über tatsächlich Dinge, die nicht zu rechtfertigen sind. Aber viele Dinge, die absolut sehr gut sind, die man machen muss, wenn man jetzt diese Urfassungen wirklich wortgetreu aufführt, wie es zum Teil die Wissenschaftler wollten, so kommt eben etwas Unmögliches heraus. Ist hier etwa einer der... Ja, ich meine als praktisch, nicht wahr?
Ich muss mich entschuldigen, ich stelle unentwegt törichte Fragen, ich stelle sie mit Bewusstsein töricht. Darf ich Sie vielleicht fragen, welcher Komponist des 19. Jahrhunderts hat in diesem Sinn, in dem Sie jetzt sprachen, die falschesten Bezeichnungen geschrieben? Also die Bezeichnungen, die mit der Realität am wenigsten in Einklang zu bringen sind.
Ja, also bewusst, eine bewusst unreale Bezeichnung hat Brahms. Der Brahms hat alles restringiert auf das Allernotwendigste. Aber jede Bezeichnung bei Brahms hat einen absolut authentischen Wert. Nicht wahr? Er schreibt immer in Gesamtbegriffen. Er schreibt Fortissimo, Piano. Aber an den Stellen muss wirklich Piano oder Fortissimo geschrieben werden. Er schreibt sehr selten Fortissimo. Schreibt meistens, wo andere 2, 3 F schreiben würde, schreibt er erst Forte. Der ist einer, der also sehr außerordentlich, so wie er überhaupt auch die Ventilinstrumente abgelehnt hat, es ist sehr, sehr maßvoll. Ein wirklicher Realist als für sich in der Art der Instrumentation ist der Wagner gewesen, besonders in der mittleren Zeit. Das klingt ja auch fabelhaft. Also Walküre und Tristan, das, wenn man das so spielt, wie es wirklich dasteht, das ist ein Orchester, was ganz von selber all das, wo ganz von selber all das herauskommt, was drinsteckt. In der späteren Wagner-Sache, dann bei Götterdämmerung und so weiter, ist es dann lange nicht mehr so. Da kommt aber das Licht an der Art Erfindung.
Es ist nicht eine Frage der Qualität des Orchesters, ob die klangliche Proportion automatisch hergestellt wird oder nicht.
Naja.
Mit auch.
Naja.
Ich meine, es wird doch niemals, sagen wir, die Philharmoniker würden doch niemals innerhalb eines Forte, Tutti Forte, wird doch niemals das Blech zu laut spielen. Sie gleichen sich doch automatisch.
Oh, da irren Sie sich sehr. Nein, speziell der Kapellmeister, das ist ja eigentlich seine Hauptfunktion, dieses Ausgleichen der verschiedenen Valeurs der Stimmen. Und das ist eine Funktion, die nie aufhört, denn an sich spielen immer, der Orchestermusiker spielt, hat doch zunächst nur seine Stimme vor Augen und denkt nicht über die Stimme, er hört nicht, was die anderen spielen. Das ist nicht wie ein Streichquartett. Ein Streichquartett ist darauf, Kammermusik ist darauf eingestellt, dass man zugleich hört, was die anderen spielen. Beim Orchester ist das bis zu einem sehr begrenzten Maße nur der Fall. Und dann hängt es auch sehr von der geistigen Kompetenz der einzelnen Mitglieder ab. Der Durchschnittsorchestermitglied, dem ist es schon viel zu unbequem, immer zu hören, was die anderen machen und sich danach zu hören. Und infolgedessen werden alle Begleitpartien zu stark gespielt. Was sie überall sehen können, wo sie hinkommen, Ich habe jetzt vor kurzem noch in einer großen europäischen Stadt eine Aufführung eines großen Wagnerschen Ringoper gehört. Den ganzen Abend hindurch das Charakteristische, dass kein Holzbläser seine Melodie als Melodie gespielt hat. Sondern immer nur so wenn man es kannte, hat man es gehört. Aber wenn man es nicht kannte, hat man es nicht erlebt. Und das ist eigentlich der durchschnittliche Stil, möchte ich sagen. Wenn nicht der Dirigent ständig, die Leute sagen, ja, hier haben Sie die Melodie und hier haben Sie die und da haben Sie zu begleiten und da haben Sie eine Nebenmelodie und da haben Sie das. Das ist die eigentliche Funktion des Dirigenten.
Bei Schuch eine halbe Sekunde später.
Bei
Schuch. Eine halbe Sekunde später, nachdem man wieder geschlagen hat.
Ja, das ist bei Nikisch auch gewesen. Das haben die jetzt noch, vom Nikisch her. Philharmonie. Das ist immer, ich schlag rein, bis die kommen. Das ist eine Tradition in diesem Orchester. Ja. Die Leute hier behaupteten immer, das käme von mir. Gibt es die Leute, die Wunder, das liegt im Orchester. Ganz eigentümlich. Denn wenn ich draußen, ich habe ja viele Gelegenheiten, auch andere Orchester zu dirigieren, wo es in keiner Weise ist. Man schlägt hinein und irgendwie einer wartet auf den anderen, um die ganze Energie des Schlages. Es kommt dann etwas später, aber mit kolossaler Kraft.